Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Montagabend, Dreierkette VBH, wieder am Start für euch jede Woche. Ich begrüße diese Woche wie jedes Mal in Konstanz den Mann, der gestern Abend noch im Europaparkstadion mit ferngesteuerten Flugzeugen durch die Gegend geflogen ist. Noah Brian, grüß Gott.
Grüß Gott, ja. Wir haben da Philipp Lahm reingesetzt und dann ist er rumgeflogen tatsächlich. Philipp Lahm gerade im Europaparkstadion genannt.
Hä? Stark, ich sag das lustig, weil Philipp Lahm ist klein.
Ja, Twitter geklaut mal wieder, sorry. Ich grüße euch. Schön, euch zu sehen, schön, euch zu hören, wie immer. Montagabend, Dreierkette, VBH-Tag. Oh, Entschuldigung, VBH.
Es ist schwierig, wenn man den eigenen Podcast-Namen dann vergisst, gell? Dann wird es schon kompliziert. Dann schalten wir doch lieber direkt mal nach Neukölln. Problemkind im Problembezirk, Hannes Zehnle, gerade frisch gebacken, im Feierabend angekommen. Wie geht's dir? Alles gut? Bist bereit?
Ja, Jungs, servus. Auch von meiner Seite schönen guten Abend euch. Mir geht's gut, wie du sagst. Ich bin gerade frisch im Feierabend gestartet. Auch sehr happy, weil endlich nach anderthalb Monaten der Nord-Süd-Tunnel in Berlin wieder free ist. Also man kann wieder mit der S1 von Norden nach Süden fahren. Und dadurch spare ich mir 20 Minuten Fahrt. Also ich bin extrem happy und extrem gespannt darauf, die Folge. Oh. Walle, Contenance.
Vor lauter Freude lässt er das Mikrofon fallen.
Ich würde sagen, das war zu viel Info für ihn, dass die S1 jetzt wieder fährt.
Ich wurde auf einmal.
Verstehe ich aber.
Ja, ich auch. Ich habe ganz schwitzige Hände bekommen, ist mir ein Mikro aus der Hand gefallen. Schön, Hannes, Lokalreporter Berlin hat wieder über die Verkehrslage berichtet, wunderbar. Aber wo wir gerade beim Thema Berlin schon sind, noch eine Frage. Ich dachte es mir heute Morgen, Hannes, du kannst dir vorstellen, warum ich mir es heute Morgen dachte. Wie viele Unterschriften müssen wir sammeln, um Berlin den Status als Hauptstadt abzuerkennen? Wir verlagern diese ganze Geschichte einfach nach München, dann sind wir ja alle nicht gezwungen, in dieser Kackstadt zu leben.
Ich glaube, es sind einige, die wir sammeln, aber Walle, ich kann dich beruhigen, Berlin wird in 2 Monaten richtig geil wieder und in 5 Monaten, beziehungsweise in 4,5 Monaten ist hier extrem geil.
Ja, zur Aufklärung, das Wetter war natürlich mal wieder wunderbar. Aber bevor wir über das Wetter reden, Hannes, du hast eine kleine Frage für uns, das Intro vorbereitet.
Ja, ich war letzten Mittwoch mit einem Kumpel von mir am Valentinstag Champions League schauen, so romantisch wie ich bin. Und da haben wir über mehrere, also er ist auch Bayern-Fan und wir haben über mehrere Fußballsachen gesprochen und bla bla. Und dann kam irgendwie auf den Gedanken, welches das erste Spiel ist, was wir in Erinnerung haben. Welches war das erste Spiel, deswegen ist meine Frage an euch Jungs, welches ist das erste Fußballspiel, was ihr aktiv in Erinnerung habt? Also klar, ihr könnt jetzt sagen WM 2006 oder vielleicht so EM 2004, aber so, ich mache vielleicht den Start. Das erste Spiel, was ich in Erinnerung habe, ist Bayern gegen Real Madrid, Saison 2005-2006 oder 2006-2007, das müsste ich nochmal nachschauen, wo Marc van Bommel ein Volley-Tor von außerhalb des Strafraums geschossen hat. Bayern hat damals noch mit diesem Bordeaux-Vino-roten Shirts gespielt mit dem weißen Kragen. Und bei Real Madrid hatte Sergio Ramos noch seine, dieses Ding in den Haaren, wie nennt man das? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall lange Haare und ich denke, Casillas war im Tor. Aber ja, das ist das erste Spiel, an das ich mich aktiv 90 Minuten erinnern kann.
Ach krass, ja, an die Trikots kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Ziemlich stark, ziemlich stark. Brian, was war das bei dir? Geht's in die Richtung SC oder war es ein DFB-Spiel?
Ich hab die Frage dreigeteilt.
Ja, wunderbar. Dann bitte.
Also an mein erstes eigenes Fußballspielen erinnere ich mich so dunkel. Das war auf der Sternwaldwiese in Freiburg bei uns um die Ecke mit meinem Vater und ein paar Freunden. So, also Grüße gehen raus. War echt stark. So mit 5 Jahren. Mein erstes SC-Spiel war auf jeden Fall ein 3-2 mit 2 Toren von Wilfried Sanou. Aber ich weiß nicht mehr gegen wen und wann. Weiß nicht mehr. Aber das war wirklich so eine Zeit, wo so Alexander Jaschwili bei Freiburg gespielt hat und so. Das war die Phase. Diese ganzen Willis. Und mein erstes Länderspiel, das war tatsächlich das 7-0 gegen Luxemburg in der Vorbereitung zur WM 2006. Weil das, da war ich krank, da durfte ich Fußball dann schauen. Das war in Freiburg sogar, das war im Dreisamstadion. Und das war 7-0 und da war so die Namen Klose, Schweinsteiger, die ich da zum ersten Mal gehört habe. So, also, you know, WM 2006 Feelings.
Sehr geil.
7-0. Hat die Nationalmannschaft letztes Mal gefühlt damals gewonnen. So.
Das ist wirklich lange her.
2-5. Oder 6.
Vielleicht kriegen wir auch noch so ein Vorbereitungsspiel vor der EM, wo sie dann nochmal 7-0 gewinnen. Dann kommt auch nochmal der ähnliche Vibe auf.
Safe. Hoffentlich im Dreisamstadion in Freiburg. Kann ich nur empfehlen.
Gibt's das noch? Wird da noch gespielt? Nee.
Ja, die zweite spielt ja in der dritten Liga, die spielen da und die Frauen.
Komm, kannst du mich noch mal kurz abholen. Wie steht's noch mal beim SC 2 in der dritten Liga? Wie steht's um die so?
Ganz schlecht. Ah, ja. Aber das ist üblich bei Mannschaften, zweiten Mannschaften, wenn dann eine gute Saison ist, gehen halt die Leistungsträger und dann geht's häufig bergab, leider. Aber
wer spielt dann noch mal um den Aufstieg mit? Nur, dass man es noch mal ins Gedächtnis rufen schnell
für alle. Du musst mich dahin nicht fertig machen. Ich sehe das ganz realistisch. Da ist die Nummer Dresden und SSV Ulm dabei.
Ja, ich wollte es nur noch mal nebenbei beiläufig erwähnen. Mein erstes Spiel, an das ich mich erinnern kann, ist aber tatsächlich leider kein Ulm-Spiel. Auch wenn die ja 2000, 2001 sogar in der ersten Liga gespielt haben. Aber dann müsste ich mit 2,5 mich erinnern können. Das ist dann doch etwas unrealistisch. Ich gehe in die Saison 2005, 2006. Ich kann mich erinnern, es war im Dezember. Und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Weil wir haben mit unserem Musikverein, also damals halt meine Brüder und mein Vater, jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm gespielt, so Weihnachtslieder. Und ich weiß noch, an diesem Abend waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und die haben ihre Weihnachtslieder gespielt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und als wir nach Hause gekommen sind, hat der FC Bayern München gegen Alemannia Aachen gespielt. Und frag mich nicht, warum, aber dieses Spiel ist mir irgendwie im Gedächtnis. Saison 2005, 2006. Ich kann dir gar nicht sagen, ob es DFB-Pokal war oder ein Bundesligaspiel, aber irgendwie habe ich das Spiel im Kopf.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich gerade fragen, ob du weißt, ob es dieses 4-2 war, wo Schlau drauf so performt hat und dass der dann abgekauft wurde. Denn das ist auch so ein Spiel, was ein bisschen in Erinnerung schwebt. Aber geil, Jungs, mich freut sehr, dass ihr die Frage, die ich euch gestellt habe, mit Leidenschaft beantwortet habt. Ich fand, das war auch ein ganz, ganz gelungener Einstieg in unsere Folge.
Ich würde sagen, wir nehmen den Ball wunderbar auf und spielen ihn rüber in die erste Halbzeit von Dreierkette VWH. Wir gehen in den Fußball. Ja, da war was los. Wer wird denn jetzt Meister?
Bro, Alter. Ich lieb's, dass wir eine Woche später wieder hier sitzen und ich mich über Hannes lustig machen muss.
Hannes ist doch der Erste, der sich freut, wenn Bayern nicht Meister wird.
Ich hab's letzte Saison oft gesagt, ich würde mich für zugunsten des Fußballs sehr freuen, wenn Bayern nicht Meister wird. Problem ist halt nur, dass die Art und Weise, wie Bayern gerade auf dem Kurs ist, nicht Meister zu werden, halt echt nicht Bayern-like ist.
Das ist so geil. Bayern hat mal eine normale Saison, wie jeder andere Bundesliga-Ligist auch. Und die Bayern-Fans tun so, als würden sie so die übel loyalen Fans, weil sie einmal jetzt bei Bayern bleiben, wenn sie drei Spiele haben. Unglaublich, Alter. Was ist das? Digga, das ist einfach, jeder Verein macht mal so eine Saison durch.
Ja, ganz kurz, ich bin ja auch überhaupt nicht kurz davor, mich von Zug zu werfen oder von der Klippe zu springen oder irgend sowas oder zu schreien, Tuchel raus, wie viele andere. Ich denke mir,
okay. Tuchel raus!
Danke, Walle. Nee, wir durchleben, wie du sagst, eine Phase, die, Bro, drei Spiele hintereinander verlieren, das passiert halt einfach mal. Klar, du solltest mit den Millionen Investitionen und mit dem Kader, den du hast und nicht gegen VfL Bochum verlieren, whatever, aber es ist nun mal ein Sport, wo deine Mannschaft einfach mal verlieren kann. Deswegen, ich finde es schade, wie kacke sie spielen, das ist ja das Problem. Aber dass sie verlieren, das ist jetzt nicht so unfassbar scheiße.
Also sorry, aber also können wir mal bei dem Dienstag anfangen? Oder war es Mittwoch? Wann war? Mittwoch war Champions League gegen Lazio.
Valentinstag, genau.
Ah, ich dachte mir wirklich, jetzt geben wir mal einen richtig schönen Champions League-Abend, mal wieder K.O.-Runde. Wie langweilig war dieses Spiel. Ich habe selten so, die haben keinen einzigen Torschuss aufs Tor. Kam kein einziger Schuss.
Ja, aber an der Stelle muss ich diese Statistik ein bisschen verwerfen. Denn wenn du dir die zwei starke Chancen von Bayern anschaust, die sie im Spielverlauf hatten, vor allem die von Musiala, das war ja wirklich haarscharf am Tor vorbei. Ich denke, dass wir uns dann auf dieses kein Schuss aufs Tor beharren, ist so ein bisschen unnötig. Aber ich gebe mir damit, es war...
Ja, aber es gab keinen Schuss auf das Tor. Und das zeigt, also die Statistik spricht ja schon für sich. Und dass dir zwei Chancen einfallen auf 90 Minuten, das ist ja auch eine Statistik, die für sich spricht.
Ja, natürlich. Ich sage jetzt auch nicht, dass es eine Glanzvorstellung war vom FC Bayern. Also wirklich, das war überhaupt nicht gut. Von Lazio nebenbei gesagt auch nicht. Aber
ja, mit dem Unterschied, dass Lazio Achte ist in der
Serie A. Ich wollte gerade sagen, das tut weh, aber nee, nochmal auf dieses, alle sagen so, kein Torschuss, kein Schuss aufs Tor. Ja, also Brian Zaragoza, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hat gestern einen Torschuss gemacht. Das war aber so ein Flugball einfach aufs Tor und das wurde als Torschuss gegolten. Also manchmal sind die jetzt nicht ganz so gefährlich, wie die Statistik es aussagen will. Aber ja, weil ich gehe mit dir mit, es war wirklich ein langweiliges Spiel. Vor allem, es war ein nerviges Spiel, weil es wieder gezeigt hat, dass der FC Bayern über große Teile des Spiels hinweg ideenlos den Ball hin und her bolzt und versucht, irgendwie auf Einzelklasse zu setzen, damit die Abwehr, dieses Abwehrbollwerk von Lazio durchbrochen wird. Die haben gute Abwehrarbeit geleistet. Kein Thema, wie du sagst, diesen Achter in der Liga, der könnte man als FC Bayern eigentlich schon das eine oder andere hinkriegen.
Ja, aber hey, vielleicht seid ihr ja nicht so gut, wie ich erwartet habe. Und ich muss mich eurem Niveau anpassen.
Ich denke, was bei Bayern gerade irgendwie das Problem ist, ist, also ich meine, wir sind uns alle klar, dass die Spieler das Talent haben. Also viele Spieler, die da stehen, haben das Dribbling geholt.
Haben sie?
Nur ganz kurz, Brian, du hast gerade sehr fragend geschaut zur Aufklärung. Weißt du, woher das Zitat kommt, was ich gerade gesagt habe?
Nicht ganz.
Das hat Tuchel in der Kabine zu seinen Spielern gesagt.
Angeblich.
Ah, stimmt. Ja, ich hab's. Nee, stimmt.
Ja, angeblich.
Angeblich.
Aber angeblich. Es würde zu ihm passen. Wir wissen alle, dass Tuchel sowas sagen könnte, oder?
Ja, klar. Es ist auch überraschend, dass Tuchel Spieler übernimmt wie Leroy Sané, die auf einem absoluten High waren. Und ein Harry Kane, der zu Anfang der Saison wirklich gut performt hat und jetzt halt so in dieses Tief kommt. Da kann man als Trainer, dessen Job jeden Tag wieder hinterfragt wird, wenn so eine Performance aufkommt, die Spieler schon mal ein bisschen zusammenscheißen. Ich finde das voll okay.
Digga, Tuchel ist einer der besten, wenn nicht der beste Trainer der Welt. Es liegt an den Spielern, sind wir uns einig, oder?
Ja, aber genau, darauf wollte ich hinaus. Es liegt ja nicht am Talent der Spieler, sondern es liegt am System, in dem sie gerade spielen, und es liegt an der Motivation.
Ach komm, das sind doch alles Luschen, sorry. Das ist der dritte Bayern-Trainer, der in der Kabine versagt. Das kann nicht sein, das liegt doch an der Kabine und nicht am Trainer. Meine Fresse.
Das ist auch sehr richtig.
Diese Trainerhalterei kann ich gar nicht.
Ich wollte dir recht geben. Dachte ich mir auch neulich, als ich wieder gelesen habe, Tuchel scheint die Kabine verloren zu haben. Ja, wie viele Trainer sollen denn die Kabine noch verlieren? Wissen also, die nicht, wo die Kabine ist? Können die nicht mal ausschildern?
Du kannst nicht immer Jupp Heynckes haben, sorry. Das ist auch wirklich lächerlich. Also wirklich, was sind das denn für Spiele? Also ich habe das Spiel auch noch, ich habe die letzten 10 Minuten noch geschaut. Digga, was ist denn mit denen los, Digga? Was sind das eigentlich für Lappen?
Ja,
sorry,
ja,
also mal ernsthaft jetzt.
Das ist ja mein Punkt. Vom Talent her, vom rohen Fußballtalent her, gibt es ja wahrscheinlich wenig Spieler in Deutschland, die besser sind als die gerade bei FC Bayern spielen. Es ist eine Motivations- und eine Systemfrage. Und ich denke, wenn sie das irgendwie, wenn sie da die Kurve kriegen, dann geht's wieder bergauf. Aber Problem ist halt nur, wie sie die Kurve kriegen, weil, wie ich schon letzte Folge gesagt habe und ich beharre darauf, es ist nicht die Lösung des Problems, Thomas Tuchel rauszuwerfen. Das ist nicht die Lösung.
Ja, es kommt drauf an, ob Hansi Flick Bock hat. Ich glaube, es ist wirklich davon abhängig. Ganz ehrlich, wenn Flick jetzt zusagt, dann wird der gefeuert. Safe.
Ja, aber ganz kurz, die WM 2022 in Katar hat uns doch gezeigt, dass Hansi Flick jetzt nicht der gewiefte Techniker, Taktiker, whatever ist.
Jungs, die Trainerdebatte hatten wir letzte Woche schon. Das braucht jetzt niemand sich nochmal anhören. Aber was wir uns jetzt wirklich ernsthaft mal fragen können, ist, also wir müssen uns jetzt nicht fragen, wer wird sein Nachfolger, sondern muss er wirklich gehen? Und also wir können jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn er jetzt nochmal verliert am Wochenende gegen Leipzig, dann hast du als Bayern-Spieler, als Bayern-Trainer 4 Pflichtspiele in Folge verloren. Und dann musst du gehen als Bayern-Trainer, egal mit wie viel Vorschusslorbeeren du gekommen bist und mit wie viel Vertrauen, du musst dann einfach gehen. Und du musst, ich behaupte, du musst dann auch für dich selber einfach eingestehen, okay, funktioniert halt einfach nicht, dann gehe ich halt einfach. Weil, also sorry, es funktioniert nicht. Er sagt es doch selber die ganze Zeit, dass es nicht mehr klappt. Und wenn er zu seinen Spielern angeblich sagt, ihr seid nicht so gut, wie ich gedacht habe. Also, das ist doch einfach wirklich, Didi Hamann hatte einfach recht. Das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann.
Bro, Digga, was laberst du?
Ist so. Es ist so.
Junge,
doch, Thomas Tuchel ich hab's von Anfang an gesagt, das passt nicht zusammen und es passt wirklich nicht zusammen.
Ja, aber wir haben doch schon okay, mein Take, pass auf, habe ich mir wohlfeil überlegt. Ist erstens, Bayern wird, das ist halt Take, ne, aber Bayern wird Tuchel nicht entlassen, außer er tritt zurück, ne, das natürlich kann schon sein, dass er zurücktritt, safe. Aber die werden nicht den gleichen Fehler wie letzte Saison machen und mitten in der Saison so ein Chaos veranstalten. Die werden diese Saison fertig spielen. Mein Take. Aber falls Tuchel in der Champions nicht durch Lazio Rom durchkommt, dann wird er entlassen.
Das meint er. Der wird entlassen. Die letzten Jahre des Fußballs haben uns doch gezeigt, Brian, es gibt keine Jobgarantie mehr für Trainer.
Ja, aber Bro, es gibt noch die Vergangenheit.
Ganz kurz, es gibt's nicht mehr. Auch das hat keinen Wert mehr. Schau doch bei Nagelsmann an, wie souverän der bei Bayern war über die Zeit, wo er da war. Und dann hatte er ein kurzes Tief und dann hat man ihn rausgeschmissen. Es gibt keine Jobgarantie mehr. Und ich sag dir, wenn der am Wochenende gegen Leipzig verliert, dann ist er weg.
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn er gegen Lazio nicht weiterkommt. Ich glaube tatsächlich, dass er die Champions-League-Sache, die zählt noch. Die ist noch drin, Digga. Es geht um Champions-League. Bayern geht letztlich um Champions-League. Glaube ich. Meine These. Aber wir können festhalten, noch einen Satz. Julian Nagelsmann zu entlassen, es bleibt immer wieder, war der dümmste Fehler, den man jemals machen konnte.
Ja, das haben wir jetzt wirklich schon breitgeschlagen. Aber ich fand gerade den Satz ganz spannend, wo du meintest, Bayern geht's um die Champions League. Wenn das Bayern, also wir gehen mal davon aus, dass Bayern sich wirklich das so denkt, was ist das dann bitte für eine Arroganz, wenn du gegen Leverkusen 3-0 verlierst, in Bochum 3-2 verlierst, dann danach zu sagen, ah, für uns geht's um die Champions League. Ist doch lächerlich.
Ich denke, was Noah gesagt hat, da muss ich dir zustimmen, mein lieber Noah. Dem FC Bayern geht seit einigen Jahren um das Wiedererreichen, zuletzt, also zumindest das Halbfinale der Champions League. Und deswegen glaube ich auch, dass Tuchels Job davon abhängig ist, ob sie diese K.O.-Phase jetzt bestehen. Und ich denke, sie werden sie auf jeden Fall bestehen. Denn irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein zu harter Take ist, gilt es auch bei vielen FC Bayern-Spielern um ihre Stammposition bei der Nationalmannschaft. Also wenn Nagelsmann die Spieler für die Nazio, für die Heim-EM jetzt so nominieren sollte, wie er es mal angekündigt hat, nämlich der Leistung nach, dann sind viele FC Bayern-Spieler, die ihre Position eigentlich safe haben, unter Anführungsstriche, vielleicht gar nicht mal in der Startelf. Deswegen denke ich, dass die Spieler auch diese Kurve kriegen werden, einfach nur, weil es vielleicht gar nicht zuliebe für den Verein oder whatever, sondern einfach, weil sie an sich denken und glauben, okay, weißt du was, eine Heim-EM will ich auf jeden Fall als Startelf-Spieler mitnehmen und deswegen wird sich das auf jeden Fall noch drehen. Noch ganz kurz, Walle, ganz, ganz, ganz kurz dazu. Ich denke, wenn wir uns die vergangene Saison anschauen, war ja wirklich das Anfang vom Ende der Rausschmeiß von Julian Nagelsmann. Dass das eine dumme Entscheidung war, darüber sind wir uns alle klar. Aber ich denke, dieser kleine Umschwung, den es gab in der Management-Ebene vom FC Bayern, die denken sich, hey, wir können sowas wie letzte Saison uns nicht erlauben. Vielleicht tut uns mal eine Saison ohne Titel ganz gut. Krass arroganter Satz eines FC Bayern-Fans, I know. Aber vielleicht tut uns mal eine Saison ohne Titel ganz gut, dass wir uns ein bisschen um die Spielumstrukturierung kümmern und dann mit dem Trainer, der dann wirklich ein System in die Mannschaft einbringt, in den Saison frisch starten nächstes Jahr.
Ja, Schalke denkt sich das auch seit 2011, vielleicht tut uns mal eine Saison und den Titel ganz gut. ganz kurz auf deinen Punkt zurückzukommen, ich glaube eben nicht, dass bei den Bayern-Spielern, die potenziell für die Nationalmannschaft nominiert werden, der Gedanke irgendwann einsetzt, oh, ich muss ja vielleicht Leistung bringen, damit ich eingesetzt werde. Ich behaupte mal, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, Bayern-Spieler sind so weit arrogant, dass sie denken, sie spielen anyway, egal was sie machen, sie werden safe DFB spielen und ich hoffe für Julian Nagelsmann, dass er wirklich nach dem Leistungsprinzip aufstellt, weil dann haben wir nämlich mal eine ganz andere Startelf als so die letzten Jahre. Aber du hast es gerade eben schon angesprochen, Bayern rennt Okay. Ja, Brian, wir wissen es, du bist UNDAF. Ja. Habt ihr das Video von dem gesehen, wie er auf der Auswechselbank das Lied gesungen hat mit den Ultras?
Bro, ja. Das ist ein Chef, sind wir uns einig, sind wir uns einig.
Stark. Nur stark. Aber Hannes, du hast gerade eben schon ganz kurz angerissen. Klasse Stürmer,
der nach 27 Lebensjahren mal eine gute Saison hat. Das ist UNDAF.
Bro, wir haben halt keinen Stürmer sonst, Digga. Schau dir mal unsere Stürmer an. Da ist niemand außer UNDAF und Fülle.
Fülle.
Ja? Willst du Kevin Behrens mitnehmen oder was?
Fülle.
Ja, nee, ich sag's noch. Okay, UNDAF ist geil und wir haben ihn alle lieb und das ist vielleicht ein Emotionsträger, aber talentwise ist er so gut wie Robert Huth.
Bro, Digga, das ist gerade dumm, weil du einen Innenverteidiger mit dem Stürmer vergleichst. Aber klar ist Mario Gomez und Klose, das waren Weltklasse-Spieler, aber das ist, haben wir halt nicht.
Ja,
ist okay. Wir haben keinen Erling Haaland.
Johannes, sollen wir dann lieber Leroy Sané in den Sturm stellen, der gerade nicht mal mehr weiß, wo hier der linke und der rechte Schuh ist?
Nein, natürlich ist UNDAF jetzt ein Spieler, der, wenn man die Saison betrachtet, mitnehmen muss. Aber ich will nur darauf zurückgehen und alle bremsen. UNDAF ist ein Spieler, der erstens nicht mehr jung ist für ein Fußballalter und zweitens bisher mittelklasse Saisons hatte und jetzt mal eine überdurchschnittlich gute.
Ja, aber dann gönn ihm doch diese überdurchschnittlich gute Saison, weil er ist halt immer noch, wie Brian gerade gesagt hat, der Beste, den wir gerade haben und deshalb hypen wir ihn völlig zurecht. Jetzt, ich gönn lass ihn. Mal auf meinen Punkt. Wir müssen jetzt hier auch nicht an UNDAF hin und her reden. Du hast gerade eben schon ganz kurz angerissen, Bayern rennt seit dem Champions League-Titel 2020 der Leistung hinterher auf europäischer Ebene und ist seitdem nicht mehr über das Viertelfinale hinausgekommen. Zählt denn Bayern wirklich überhaupt noch annähernd zu den Champions League Top-Teams?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, ja.
Diese Saison auf keinen Fall, Digga. Also, sorry. Also, da muss man jetzt auch mal ganz klar den Tatsachen ins Auge blicken. Bayern München ist ein gerade mittelklassiger Verein, Digga. Wenn du nicht gegen Bochum gewinnst, wenn du nicht gegen Bremen gewinnst, dann bist du nicht besser als SC Freiburg gerade auf dem 8. Platz.
Ja, okay, das ist wieder Arschgelaber. Der FC Bayern gehört jede Saison, wenn es um die Champions League geht, zu den Top 4 Favoriten. Real Madrid, Manchester City seit neuesten, eine englische Mannschaft.
In welcher Welt lebst du, Bro?
Brian, lass ihn doch ausreden. Lass ihn doch wenigstens ausreden.
Ja, aber ganz kurz. Dasselbe kann ich dich ja fragen. In welcher Welt lebst du? Weißt, es ist wie beim Anfang jeder Weltmeisterschaft. Zu jeder Weltmeisterschaft, wenn du die Leute auf der Straße fragst, hey, wer ist dein Favorite dieses Jahr, werden 10 Leute von 20 werden sagen Brasilien. Einfach wegen der Geschichte und einfach, weil die Spieler dazu haben, die Qualität dazu haben. Und
ich denke, ich hab gelernt, Japan ist gefährlich.
Ja, Japan brandgefährlich und Südkorea auch. Nee, aber wirklich, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Symptom, weißt, der FC Bayern wird aufgrund der jüngsten Geschichte in den nächsten Jahren, auch in diesen Jahren, zu den Favoriten gehören, einfach weil sie dieser Rolle vor 4 Jahren gerecht geworden sind. Sie haben das Ding geholt und ja, jetzt sind sie dreimal hintereinander, beziehungsweise zweimal hintereinander kläglich im Viertelfinale ausgeschieden. Aber die gehören auf jeden Fall dazu. Aber wie gesagt, du hast keine anderen Top-Favoriten außer Real Madrid und Manchester City, die in den letzten Jahren immer wieder die konstante Leistung gezeigt haben in der Champions League.
Welche konstante Leistung denn jetzt? Sie sind doch jedes Mal nur bis ins Viertelfinale gekommen. Also was meinst du denn jetzt mit konstante Leistung?
Ich sag, du kannst ja den FC Bayern gegen niemanden austauschen. Weißt, wenn du 3 Favoriten sagen willst, wer fällt dir denn ansonsten ein? Wie gesagt, Real Madrid, City.
Ja, Bro. Arsenal zum Beispiel.
Nein, okay, das ist auch sowas von unfassbar unwissend.
Ja, wenn du jetzt Arsenal und Liverpool gegen Bayern spielst, Bayern hätte nicht den Hauch einer Chance.
Doch, ich muss ganz ehrlich,
eine Chance.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich am Dienstag das Spiel Leipzig gegen Real gesehen habe, muss ich sagen, wenn Leipzig auch nur 50% von der Leistung zeigt, die sie gegen Real am Dienstag gezeigt haben, dann fahren die Bayern weg. Aber richtig. Weil die haben mal richtig Vollgas gespielt.
Dadurch, dass der FC Bayern gerade so viel kritisiert wird und in den Medien und whatever, ziehe ich jetzt die nächsten Aufnahmen immer wieder meine Bayern-Fanbrille an und jetzt habe ich sie auch wieder an. Ich sag's euch, Jungs, der FC Bayern wird uns am Ende der Saison noch alle überraschen. Sie werden ins Halbfinale kommen und Leverkusen wackelt und das Titelrennen wird wieder spannend.
Bro, du lebst
nein. Dabei, Bro. Leverkusen ist nicht Dortmund. Mach nicht den Fehler und geh davon aus, dass Leverkusen gleich Dortmund ist. Ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel. Weil Leverkusen gewinnt eben auch die ekelhaften Spiele in Heidenheim.
Die Spiele, die Leverkusen diese Saison gewonnen hat, die hat Dortmund allesamt nicht gewonnen. So, was weiß ich, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Darmstadt haben sie jetzt gespielt, oder? Nee, gegen
Heidenheim, sag ich.
Heidenheim. Heidenheim. Die haben es gewonnen. Digga, sogar.
Na, also wirklich, in Heidenheim war davor 8 Spiele ungeschlagen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich vor allem in Heidenheim ein ziemlich schwer zu bespielende Gegner. Und dann, also, und
das war nicht knapp. Wir haben das Spielglück auf ihrer Seite.
Ja, wie gesagt, abwarten. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Rolle von Gary Neville letzte Saison bei Sky Sports. Als Arsenal 8 Punkte Vorsprung hat auf Manchester City, hat er ganz ruhig gesagt so, hey, Manchester City holt die Meisterschaft.
Und alle, ja, Bro, da muss doch Bayern auch die anderen Spiele gewinnen. Das tun sie ja auch nicht. Ja, selbst wenn Bayer Leverkusen verliert, dann muss ja Bayern auch noch die Spiele gewinnen. Das tut sie ja nicht mal. Die sind ja auch so scheiße.
Einfach abwarten.
Bro!
Wir
leben nicht in 2017, Alter.
Ja, ich sag, dieser Heim-EM-Gedanke wird den FC Bayern-Spielern doch noch auffunken und sie kriegen die Wende.
Du meinst die Bayern-Spieler, die seit 2016 im DFB-Trikot eine Scheiße zusammenspielen, das ihresgleichen sucht? Ich höre einen anderen Fußball-Podcast, da ist ein Journalist dabei und der sagt immer, diesen kompletten Kimmich-Süle-Whatever-Jahrgang einfach die Nationalspieler-Lizenz entziehen, weil die sind einfach scheiße, dieser Jahrgang. Wir machen mit der U17 weiter.
Ach, einfach abwarten.
Das ist auch Quatsch.
Also Kinder, es war ja nicht nur Fußball am Wochenende. Ich muss ehrlich sagen,
Bayern-Talk hier.
Ja, eben, deshalb versuche ich ja gerade davon wegzukommen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den ein oder anderen Hopfen-Smoothie, das heißt, ich war auch etwas verwirrt und durcheinander, aber irgendwann habe ich echt gar nicht mehr gecheckt, bei wem jetzt die wievielte Spielminute ist und wo ist jetzt Halbzeit und wo ist keine Halbzeit. Was war da denn los, sage ich mal?
Ja, Hannes Lieblingsproteste sind abgegangen. Ja, ist ja der Wahnsinn, ne?
Ganz kurz, es scheint so, als ob die Protestierenden den Podcast gehört hätten und sich dann meinten, okay, alles klar, wenn Hannes jetzt zuschaut, gibt es nochmal eine extra Packung obendrauf, eine extra Schicht.
Also ich muss ja sagen, dass die ganze Thematik DFL-Proteste hat ja am Donnerstagabend angefangen, nachdem ich hier eine vorzügliche Kolumne, muss ich mich auch immer wieder selber loben, geschrieben habe, die mit dem Satz endet, die Fans werden sich in ihrer Protestform bestätigt fühlen und an diesem Wochenende nochmal eine Schippe drauflegen. Hatte ich recht oder hatte ich recht?
Du hattest recht. Du Hellseher.
Ich muss sagen, es war an Amüsement kaum zu übertreffen, dieses Wochenende. Es war ja ultra genial. Es war alles zusammenkam. Angst Potter. Ne, Hannover-Fans gerade sowieso Prime gefühlt. Dann die ferngesteuerten Flieger bei Freiburg, die Autos mit Rauchbomben hinten dran. Ja, also, Wahnsinn.
Die waren die geilsten. Ich glaube, Hannover hat ja angefangen am Freitagabend mit dem ferngesteuerten Auto, schon sehr geil. Und dann hat Rostock hat halt einfach nochmal einen draufgesetzt und diese blau-weißen Rauchtöpfe da drauf gepackt. Und das war schon sehr witzig. Also das ist schon wirklich sehr, sehr lustig. Und dann auch dieses Bild, dieses unwürdige Bild, wie diese wirklich schon betagteren Ordner diesen Autos hinterher rennen müssen und die wegkicken. Das ist echt, also haben sie schon sehr gut gemacht.
Das ist wirklich herrlich. Ja, ich finde auch wirklich auch diese, du gehst in den Spieltag rein, du weißt gar nicht, was passiert. Du weißt nicht, ob du 2 Stunden brauchst oder nur eine halbe Stunde, wann du wieder mal was essen kannst dazwischen. Das ist einfach irgendwie, es ist unvorhersehbar und das ist das Schöne. Produkt Bundesliga ist total unvorhersehbar. Du weißt gar nichts mehr. Das ist schon krass. Und jetzt auch noch, wie geil sich die Spieler drüber aufregen. Wirklich diese Millionäre, die dann denken so, ach ja.
Ja, aber habt ihr gesehen, bei dem Spiel Hertha gegen Magdeburg, da hat ja der Schiri das erste Mal einen Cheatcode gezogen einfach.
Den fand ich stark, aber.
Ja. Das waren irgendwie nur noch ein paar Minuten bis zur Halbzeit. Dann hat er gesagt, ja gut, wenn die jetzt ihre Proteste anfangen, dann machen wir einfach jetzt Halbzeitpause. Dann hat er 15 Minuten Halbzeit gemacht, sind dann zurückgekommen. Dann haben sie nochmal 4 Minuten aus der ersten Halbzeit zu Ende gespielt, haben dann die Seite gewechselt und weitergespielt.
Ja, ich denke auch, also mal ernsthaft, da wird es auch die ein oder andere eben solche Sachen geben. Aber Fakt ist ja, dass es ja um die Störung des Spielbetriebs geht. Und das gelingt ihnen hervorragend, ne? Weil es ist ja unglaublich, was am Samstag, kein Spiel ist mehr gleichzeitig, es ist total wild alles, man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Und hey, gerade auch, was mich ja auch besonders freut, ist, dass es die Streamingdienste irgendwie auch total nervt.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Das tut mir wirklich der Seele gut, weil ich hasse, also es gibt, glaube ich, nichts, was ich so sehr verabscheue wie diese Streamingdienste. Und dementsprechend gefällt mir das auch gut. Und natürlich, es ist pure Unterhaltung. Ne? Es ist pure Unterhaltung. Es macht einfach Spaß, sie zaubern zu sehen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Aktionen.
Seid ihr besoffen?
Beide. Es ist genial, Digga. Es ist einfach ultra lustig, Junge.
Ja, okay.
Alles klar. Nein, also Hannes gelandet. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin einfach froh, dass, also wir kennen ja unsere Pappenheimer, wir kennen ja die Ultras, die deutsche Ultraszene, und ich muss sagen, ich bin einfach froh, dass sie eine friedliche Protestform gefunden haben, bei der niemand verletzt wird oder niemand zu Schade gekommen wird. Und deshalb bin ich gerade froh, wenn sie das einfach nur so machen. Aber was sagen wir denn jetzt zu dem Fakt, dass Blackstone als einer der 2 möglichen Investoren ausgestiegen ist?
Die Fans sehen sich in ihren Protesten bestätigt, so wie du geschrieben hast.
Ja, ich habe eher Angst, muss ich leider sagen, weil dadurch, dass von Anfang an bekannt war, es gab nur 2 Interessenten und jetzt gibt es nur noch 1 Interessenten, hat halt CVC jetzt als potenzieller Investor aber mal so ziemlich eine bessere Verhandlungsposition, würde ich mal so sagen.
Ja, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese Abstimmung wiederholt werden muss mittlerweile. Ich glaube, das sehen die anderen Vereine auch so.
Mittlerweile 12 Vereine haben sich mittlerweile öffentlich dazu
bekannt. Also ich glaube jetzt auch mit dem Druck der Fans, ich glaube, ich gehe nicht davon aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zu einer Wiederholung kommt, einfach weil sie ja illegitim ist. Also so, sie ist illegitim und jetzt mein Take für heute Abend, bei Hard Aber Fair wird sich Martin Kind aber so auf die Fresse legen, dass gegen Kevin Kühnert und Nico Heimer von Calcio, dass es sowas von der Maßen nach hinten geht und am Endeffekt gar kein Investor kommt und Martin Kind, der investieren wollte, wegen seiner Scheißaktion Extras nicht bekommt. Und das ist die schöne Geschichte des Fußballs.
Aber da muss man doch auch mal sagen, also welcher Medienmitarbeiter hat dem denn bitte empfohlen, in diese Gesprächsrunde zu gehen? Der kann ja nur als Verlierer rauslaufen. Also was hat er denn vor?
Vielleicht eine gute Public Affairs Beratung.
Naja, ich kann mir schon, also andererseits kann ja auch sein, dass er, ich meine, Diese Runde wird unglaublich emotional werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Gerade mit Nico Heimer, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt von Calcio, der ist, finde ich, immer der emotionalste von den dreien. Wenn da jetzt Niklas Levinson säße, dann hätte er ihn 3-mal geratet auf jeden Fall. Aber Nico Heimer, der ist auf jeden Fall ein emotionaler Typ. Und ich kann mir vorstellen, dass Martin Kind versucht, halt eben mit so sehr rationalen Argumenten da zu kommen. Und die Frage ist, ob er da die Publikum überzeugt davon.
Mir gefällt vor allem auch ganz gut, dass Kevin Kühnert mit in der Runde sitzt. Ich bin kein großer Fan von Kevin Kühnerts politischen Position, aber ich finde, er ist ein sehr guter Diskussionsrundenmitglied. Also ich finde, er kann sehr, sehr gut argumentieren und sehr gut sprechen. Und deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass Martin Kind da auch relativ schnell an seine Grenzen kommen wird.
Kleine Quizfrage am Rande. Welche 3 Vereine unterstützt Kevin Kühnert?
FC Bayern München, Arminia Bielefeld. Fuck. Dritter. Und dann weiß ich es nicht.
Berliner Verein.
Union.
Nee. Hannes?
Ja, ich glaube, wenn Hertha wäre zu obviously, keine Ahnung, Viktoria.
Nee, Tennis Borussia.
Tennis Borussia, stimmt. Mhm.
Ja. Ich glaube, Kevin Kühnert wurde eingeladen als wegen Fan. Wegen
nee, Fan. Er ist ja auch bekennender Groundhopper. Also der war ja auch schon in unzähligen Stadien in ganz Europa.
Also ich muss sagen, es wird die erste Hard aber fair seit 20 Jahren, die ich anschaue, gefühlt.
Einziges Problem ist nur dieser nervige Moderator.
Luis, das ist doch der Boyfriend von Luisa Neubauer, ne?
Das ist deutsche Travis Kelce.
Wer ist Luisa Neubauer?
Bro.
Alles, du lebst hinterm Mond.
Bro, don't tell me. Alter, als ob du den nicht kennst.
Und Hannes, du willst in der Politikbranche arbeiten. Ich bitte
dich. Ach so, ja, jetzt da.
Digga, das haut mich gerade weg, Alter. Luisa Neubauer, Taylor Swift von Germany.
Noch ganz kurz, wir sind ein bisschen abgeschweift. Es war noch ein anderes Spiel am Wochenende und wir wollen hier auch nicht immer nur über den Thomas und über die Proteste und über die Bayern reden. Noah, jetzt erzähl doch mal, wie hast du gestern den Tag erlebt? Jetzt darfst du einmal über den SC auspacken. Komm, hol uns
das
ab.
Das ist irre, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mir echt überlegt, ob ich einfach sagen so, hey Leute, lass mal Bayern links liegen und lass mal über die Spiele am Wochenende reden, weil es waren ja wirklich ein paar geile dabei.
Ja, aber Freiburg-Frankfurt, das interessiert mich jetzt wirklich. Weil das,
Freiburg-Frankfurt, wirklich krass. Also erstmal übrigens geile News. Ich bin am Donnerstag im Stadion in Freiburg gegen Lons. Ja,
geil.
Ja, ich konnte ja leider am Donnerstag nicht, hatte ja auch Karten, aber ich konnte am Donnerstag, weil ich Klausur geschrieben habe, in Lens sein. Das war unglaublich. Das ist ein ganz toller Verein. Schaut ihn euch mal an. RC Lens haben ein irres Stadion auch. 35.000 Einwohnerstadt.
Mit dem hässlichsten Gästeblock aller Zeiten. Habt ihr das gesehen,
wie ja, beschissen der
konstruiert
das
ist?
Ja, furchtbar. Also das ist scheiße. Aber Lens, 35.000 Einwohner. Kohlestadt, so Bochum-mäßig. Aber Stadion hat Kapazität von 40.000. Immer ausverkauft. Auf jeden Fall relativ unverdientes 0-0. Ich hätte Freiburg auch gewinnen können, deshalb wird es richtig spannend am Donnerstag. Wirklich, also alles möglich, jetzt auch gerade nach dem Sonntagsspiel jetzt. Und ja, gegen Frankfurt, ich hab tatsächlich zu einem Kumpel gesagt, entweder geht es 0-0 aus, weil sie sich irgendwie hinten reinstellen, oder 3-2 für den einen oder den anderen, weil so viele Fehler passieren. Und so ist es geworden. Beide Teams haben unglaublich viele Fehler gemacht, sind in den letzten Wochen extrem anfällig. Frankfurt ja was Rückstände einholen bekommt, vollkommen krass. 2-0 geführt gegen in der Europa League, 2-2 reinbekommen. Und im letzten Spiel in der Bundesliga auch. Und jetzt auch wieder drei Rückstände praktisch, drei Führungen verspielt. Ja, Entschuldigung. Und war auf jeden Fall ein Wahnsinnsspiel, ne? Also Freiburg hat dann tatsächlich in der letzten Minute noch eine Riesenchance mit Gregoritsch gehabt, die er nicht reinmacht. Und ich bin schier ausgetickt, aber ich glaube, es war insgesamt ein okayes Unentschieden für beide Teams. War auf jeden Fall eins der unterhaltsamsten Spiele vom Wochenende, muss ich sagen. Eben weil auch die Unterbrechung mit diesem Flieger waren, der da gelandet ist. Das war schon auch, muss ich schon sehr schmunzeln. Und
und leid tun kann einem ja eigentlich nur Sascha Kalajdzic. Also mit 26, dritter Kreuzbandriss, das ist halt wirklich echt hart, ey.
Vor allem ohne Fremdeinwirkung auch noch, ne?
Ja, ja, gute Besserung, ne? Wirklich, ja, genau, falls du hier zuhörst, Sascha, alles Gute.
Nee, aber willst du dem anderen Sascha auch noch eine gute Besserung schicken?
Welchem anderen Sascha?
Bowie von Bayern. Hat sich auch Kreuzband gerissen, der Lelek.
Wirklich?
Kreuzband oder Muskelriss, weiß ich gar nicht mehr genau, aber.
Das ist ein entscheidender Unterschied.
Schon ein entscheidender Unterschied, aber zwei Spiele gespielt, als Verstärkung geholt und jetzt so verletzt.
Vielleicht findet Thomas ja doch noch in im Vertrag von Stanisic irgendeine Klausel, dass er ihn doch nochmal zurückholen kann.
Nee, aber war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ich bin. Also, es wäre natürlich cool gewesen, wenn Freiburg gewonnen hätte im Endeffekt, weil sie dann eben. Sag ich mal, den Abstand verkürzt hätten, jetzt bleibt es so, wie es ist. Aber ich glaube, es ist leistungsgerecht im Prinzip auch für Freiburg gerade die Saison. Sie sind einfach gerade defensiv nicht stimmt. Ich habe nochmal geschaut, letzte Saison waren sie ja Vierter oder Fünfter und hatten einfach viel weniger Tore kassiert. Die haben jetzt schon 40 Tore kassiert und da fehlt einfach die defensive Stabilität. Ginter, Lienhardt sind nicht dabei. Die fehlen halt wirklich krass, was halt so dieses magische Dreieck zwischen Torwart und zwei Innenverteidiger angeht. Und dementsprechend passt es gerade. Und ey, wirklich, das ist immer noch eine Wahnsinnssaison. Zweites Mal in Folge Europa League. Wir sind in der oberen Tabellenhälfte. Was will man mehr? Das sind Ansprüche, die man da stellt, wenn ich mehr will.
Ich muss sagen, Freiburg irgendwie für mich dieses Jahr wie Hoffenheim, Wolfsburg, irgendwie so voll Niemandsland. Ich kriege überhaupt nichts mit. Die könnten auf dem 16. sein, die könnten auf dem 6. sein. Irgendwie, ich finde, das ist so mal so, mal so. Da kriegt man irgendwie nicht so richtig was von mit.
Absolut. Also ich glaube, es liegt auch daran, dass eben einfach auch andere Mannschaften gerade wie Stuttgart, Leverkusen, aber auch so Mannschaften wie Heidenheim so ein bisschen die Show stehlen, zu Recht auch. Und ich glaube, wir wissen es ja, die letzten zwei Saisons waren auch viel Aufmerksamkeit auf Freiburg. Da ist es gut, wenn man auch mal wieder zum Tagesgeschäft zurückgehört, glaube ich.
Ganz kurz nur, ich bin ganz ehrlich, seitdem ich nicht mehr mit in derselben Stadt wohne, habe ich Freiburg ein bisschen aus den Augen verloren. Also das ist ein bisschen Nebensache, ob sie jetzt gerade Dritter oder 16. sind. Wenn ich in derselben Stadt wie du wohne, dann verfolge ich den SC natürlich viel mehr.
Ja, ich hatte gerade schon Angst, du sagst, dass du Brian aus den Augen verloren hast, seit du nicht mehr mit ihm in der Stadt lebst.
Also, na, den sehe ich ja jede Woche.
Ja, mir ist Bayern auch ein bisschen egal.
Nee, das stimmt gar nicht. Bro, du bist die Person, die sich am meisten freut über die Situation der Bayern und Thomas Tuchel jetzt gerade.
Jetzt mal ganz ruhig. Ich dachte mir auch gerade, weil du den VfB kurz angesprochen hast, richtig gut eigentlich für den VfB, dass Leverkusen so bockstark unterwegs ist diese Saison. Weil ich glaube, wenn es Leverkusen nicht gäbe, alles gut, Hannes, bist noch da?
Ja.
Wenn es Leverkusen nicht gäbe, dann wäre der VfB Bayern-Verfolger Nummer 1 und dann wären sie ja Zweiter und dann wären sie so, schaffen sie es, die Bayern noch irgendwie einzuholen. Und ich glaube, das täte ihnen gar nicht gut. Deshalb, die können da irgendwie so heimlich still und leise, gerade wieder BVB, die sind in letzter Zeit auch gut drauf, jetzt ein unglückliches Wochenende gegen Wolfsburg, die können da gerade so heimlich still und leise ihre Punkte relativ souverän sammeln und dann die Champions-League-Plätze gehen. Deshalb muss man da sagen, auch Chapeau in Darmstadt zu gewinnen, ist auch nicht immer das Einfachste. Auch nicht immer das Einfachste ist, wie jede Woche, das wundervolle Dreierkette VBH Quiz.
Diesmal von Zeit Online.
Ja. Hannes, es gab Feedback zu deinem Spiegel Online-Quiz letzte Woche. Und ich habe erbostes Feedback bekommen, muss ich sagen. Und da wurden direkt drastische Gegenmaßnahmen ergriffen. Und ich muss sagen, Jungs, heute geht's euch richtig an die Wäsche. Heute wird's ganz schön knifflig und eingebrockt, die Suppe. Die hat euch jemand ganz Besonderes. Liebe Grüße nach Konstanz, Bacher. Alles Liebe, alles Gute. Bacher hat sich eingemischt und hat mir mal ein paar besondere Fragen zugespielt. Heute geht's nicht im Fußball, heute geht's nicht im Sport. Ihr macht heute den Allgemeinwissenstest für das Auswärtige Amt.
Oh, stark.
Ich bin mir diesen Test mal durchgegangen und habe mir so ein paar Fragen ausgesucht. Ich muss sagen, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir dachte, ich wüsste nicht mal, wie ich das googeln soll. Ich habe jetzt die Fragen rausgesucht, wo ich mir denke, die sind eher machbarer. Es ist alles Mögliche dabei. Wir versuchen es einfach mal und gucken mal, wie weit er kommt.
Sind das jetzt Fragen, die man machen muss, wenn man da arbeiten will?
Genau, wenn du diese Diplomatenkarriere machen willst, musst du ja so einen abgefahrenen Test machen. Also du musst ja einen Wirtschaftstest machen, du musst, keine Ahnung, Politiktest machen, Geschichte und einen Allgemeinwissenstest. Und das sind jetzt so ein paar Fragen aus allen so zusammengeschustert. Seid ihr bereit?
Noah sieht 0,0 begeistert aus.
Ach doch.
Komm, da waren ganz spannende Sachen dabei. Also, erste Frage. In Deutschland gibt es ca. 54 Millionen Übernachtungen ausländischer Touristen jedes Jahr. Die meisten davon stammen aus Frankreich, USA, Niederlande oder Russland.
Ich würde sagen Frankreich. Dadurch, dass es viele Leute sind und dass es ein Nachbarland ist.
Fast guess, Hannes. Brian, wo gehst du hin?
Ich glaube nicht Frankreich, weil die gehen nicht in Deutschland in Urlaub. Welches Jahr? Gibt es da eine Zahl?
Im Schnitt jährlich 54 Millionen Übernachtungen.
Ich sag USA, weil die machen in ihrer Europareise immer in Deutschland Stopp.
Ja, das Argument von Brian ist nachvollziehbar. Hannes, Regel Nummer 1, französische Touris machen nur in Frankreich Urlaub, ausschließlich, weil sie aber halt auch alles haben. Also die haben von der Côte d'Azur bis zu den Alpen, die haben ja auch alles. Niederlande wäre tatsächlich richtig gewesen.
Krass. Ich habe erst an Niederlande gedacht, aber da habe ich gedacht, es sind irgendwie zu wenig Leute eigentlich.
Ja, das ist krass, oder? Das heißt, die kommen wahrscheinlich alle mehrmals irgendwie nach Deutschland jedes Jahr. Wir machen schnell weiter.
Camping.
Frage 2. Am 11. Februar 2013 verkündete Papst Benedikt den Verzicht auf seine Amtsgeschäfte zu Ende Februar 2013. Die Frage ist jetzt allerdings, in welchem Jahr wurde er denn zum Papst gewählt? 2005. Wisst ihr das ohne Antwortmöglichkeiten?
2005.
Ich wollte gerade sagen, es war vor der WM, ja.
Wir sind Papst, titelte die Bild. Absolut korrekt. Brian, vollkommen richtig, 2005. Dritte Frage, auch machbar. Da, Hannes, musst du schnell sein. Ich glaube, Brian weiß das relativ flott. Die kürzeste Grenze, die Deutschland mit einem Nachbarland verbindet, Dänemark. Ist die zu.
Ah, Dänemark. Gut.
Sehr gut. Hey, ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte Luxemburg gesagt.
Ja, ist auch eine Antwortmöglichkeit, tatsächlich zu Dänemark. Ich glaube, das sind irgendwie so 86 Kilometer oder so. Ah. Das ist wirklich nicht
krass. Viel. Die ist kürzer als die zu Luxemburg. Luxemburg ist doch kein Staat, gefühlt.
Hannes, wie er sich fühlt, wie er sich freut.
Stark. Wunderbar.
Vierte Frage. Hannes geht so ein bisschen in die Richtung des Themas, das du heute auch noch gern angesprochen hättest. Welchen Anteil seines Energiebedarfs deckt Deutschland durch den Import von Energieträgern?
Boah, gute Frage.
A, rund ein Viertel, B, rund die Hälfte, C, rund drei Viertel oder D, rund 90%.
Ich sag ein Viertel, ist nicht besonders viel.
Ist echt nicht besonders viel, weil in der Sommerzeit machen die erneuerbaren Energien echt viel aus.
Ja.
Na, ja, okay, aber es hört sich zwar, ich will nicht mit Brian dieselbe Meinung haben, aber ja, ein Viertel sage ich auch.
Also das Quiz ist etwas älter schon. Ich habe das dann nicht nochmal double gecheckt, in fact, aber es sind rund drei Viertel.
Krass.
Oha. Interessant. Hätte ich nicht gedacht.
Hätte ich auch nicht gedacht. Drei Fragen haben wir noch übrig. Bisher schlagt ihr euch gar nicht so schlecht. Vielleicht solltet ihr mal eine Diplomatenkarriere in Anbetracht ziehen. In welchem EU-Land ist der Durchschnittslohn am niedrigsten? Estland, Slowakei, Griechenland oder Bulgarien?
Also, es ist so offensichtlich Bulgarien, oder? Fast zu offensichtlich.
Die Antwortmöglichkeiten?
Estland, Slowakei, Griechenland, Bulgarien.
Ich sag Bulgarien.
Ich weiß nicht wieso, dadurch, dass Griechenland wirklich ein bisschen geschwächt war nach der Krise, gehe ich auf Griechenland.
Ja, ist bestimmt der Grund, warum es unter den Antwortmöglichkeiten ist, aber Brian war mit seiner ersten Vermutung goldrichtig. Bulgarien ist korrekt. Sechste Frage. Der wievielte deutsche Bundestag wurde am 22. September 2013 gewählt?
Der wievielte deutsche Bundestag?
Ja.
Der 18.
2013, nee.
Ich glaube, es war der 18.
Ja, es ist der 18.
Es ist der 18. Wir sind aktuell in der 20. Wahlperiode, deshalb 2013 wurde der 18. gewählt. Allerletzte Frage, ihr schlagt euch wirklich nicht schlecht. Welches Ereignis verbinden Sie mit dem Datum oder ihr mit dem Datum 10. Mai 1933? Braucht ihr Antwortmöglichkeiten?
Ja.
Ermächtigungsgesetz?
War es A, die Bücherverbrennung, B, die Reichspogromnacht, C, das Reichskonkordat, was auch immer das sein soll, oder D, Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund?
Nee, das war auch später. Was war das Erste?
Bücherverbrennung.
Ganz kurz, irgendwie die Bücherverbrennung, ich habe kein genaues Datum dafür und ich glaube, genau deswegen nehme ich es, weil die anderen Sachen, denke ich, zu wissen, wann die waren, deswegen, ich sag Bücherverbrennung.
Was war's? Sorry, die anderen nochmal.
Reichspogromnacht, Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund oder Reichskonkordat?
Also, ich glaube, Reichsverbrennung war früher im Jahr 1933. Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund war 35 oder 36 und Pogromnacht war 38, deshalb sage ich Reichskonkordat.
Nee, ich sag die Bücher.
Hannes, goldrichtig. Die Bücherverbrennung. Korrekt, am 10. Mai 1933. Jungs, das war's. Ihr habt euch wirklich gut geschlagen. Allerliebste Grüße nach Konstanz Bacher. Brian, wenn du ihn das nächste Mal siehst, gibst du ihm einen dicken Schmatzer. War eine sehr coole Idee, fand ich eigentlich ganz witzig. Hat auch Spaß gemacht, die Fragen rauszusuchen.
Kann ich noch kurz anmerken, das ist Reichskonkordat, habe gerade gegoogelt, eine Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich war am 20. Juli. Ja.
Dankeschön. Hätte ich nämlich nicht gewusst. Man lernt nie aus. Brian, wie lief denn diese Woche bei dir Kicktipp aktuell?
Alter, also ihr kennt die News, ja. Ich komme von meinem, also ich frage mich wirklich, ob ich noch von meinem 30. Platz wegkomme. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich, unglaublich. Das ist wirklich peinlich. Vor allem, ich kann dich nicht überholen, weil das nervt mich eigentlich am meisten.
Ey, aber weil ich auch wirklich die letzten Woche ganz solide Spieltage habe eigentlich. Ich habe wieder 13 Punkte geholt. Das ist nicht schlecht.
Ja, aber ganz ehrlich, also eine Sache, die wirklich sehr, sehr lustig ist, muss ich sagen, ausnahmslos alle haben gegen Bochum getippt, außer einer Person. Die sitzt mit uns hier am Tisch.
Woo!
Und diese Person hat 4-0 für VfL Bochum getippt. Und das,
ich sag doch schon die ganze Zeit, Hannes ist der Erste, der sich freut, wenn Bayern am Wochenende verliert.
Jungs, ich muss an der Stelle natürlich auch gestehen, dass ich natürlich 4-0 für den FC Bayern getippt habe. Aber das, ich habe nicht geguckt, wer zu Hause spielt. Wir saßen in der Pizzeria, als das Spiel angefangen hat. Mein Handy hat vibriert. Ich habe geguckt und ich habe gesagt, geil, 14. Minute, Musiala schießt ein Tor. Mein 4-0 geht auf. Und dann habe ich geguckt und so, fuck, warum kriege ich keine Punkte? Aktualisiert's nicht. Und dann sehe ich, alle anderen haben Punkte, aber ich nicht. Und da ist mir aufgefallen, okay, ich habe auf Bochum getippt. Fuck.
Bevor ich zum den Spielern des Tages komme, möchte ich noch Peter Crouch begrüßen. Der ist auch neu dazu, auf Platz 51. Hangelt sich langsam hoch mit 9 Punkten, auch nicht schlecht.
Wie überragend, dass auf die letzten paar Spieltage Leute wirklich noch einsteigen in diese Kitzelrunde.
Ja, ich freue mich auch. Also herzlich willkommen, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und es ist ein Freund von mir aus Konstanz und der ist wirklich so groß wie Peter Crouch, ihr glaubt mir. Und spielt auch als Stürmer. Also passt perfekt. Spieltagssieger sind Leo und SC Pullover. Grüße gehen raus, 16 Punkte und auf Platz 1 bleibt Checker auch dahin. Viele Grüße.
SC Pullover, Grüße von mir nach Freiburg. Alles Liebe, alles Gute.
Lieber Noah, wenn du schon an der Stelle bist, die Leute zu beglückwünschen, die gut abgeschnitten haben, hast du vielleicht vergessen, die Person, die in unserem Dreier-Wettbewerb Erstplatzierung hat, zu erwähnen?
Ja, ich glaube, das können wir uns jetzt eigentlich wirklich sparen. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird, diese Saison.
Also Hannes, ich glaube, Hannes bleibt auf Platz 10. Das ist so eine gewisse Wolfsburg-Saison von Hannes.
Ja, aber wir haben ja gerade eben gehört, warum Hannes jede Woche so gut ist, weil er halt so doof ist zum Tippen und dann halt einfach irgendwas eingibt und dann kommt es halt gerade so raus.
Aber auch wieder ein Beweis dafür, dass die Leute, die am meisten Ahnung haben von dem Spiel, vielleicht am schlechtesten abschneiden.
Dann frage ich mich, warum sind Brians Eltern so weit vorn?
Was?
Hä? Was?
Du hast gerade gesagt, dass die Leute, die am wenigsten Ahnung vom Spiel haben, am weitesten oben landen.
Das stimmt nicht.
Das stimmt, hat ja Hannes gerade gesagt.
Ja, aber das stimmt nicht. Weil meine Eltern schauen ja Fußball.
Natürlich stimmt es nicht, Noah. Es war einfach ein Witz.
Da haben wir gelacht.
Geh nicht zur Mutter.
Schön, danke Noah für das Update. Wir kommen zu unserem zweiten Themenblock. Der Fußball ist abgehakt, alles Aktuelle ist besprochen. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Politik rein. Und zwar, habt ihr es alle wahrscheinlich mitbekommen, letzte Woche fand der alljährliche politische Aschermittwoch statt. In zumindest vielen Kleinstädten, Kommunen und Bundesländern hat er wieder geplant stattgefunden. In einer Kleinstadt hat er nicht stattgefunden. Stopp, stopp. Im beschaulichen. Ja, bitte.
Bevor du startest,
ruinierst du mir jetzt meine wunderschöne Einleitung.
Ja, das tut mir leid, Bro. Ich wollte nur sagen, erklär doch auch kurz bitte noch, was der politische Aschermittwoch ist.
Der politische Aschermittwoch. Das zu erklären, wie erklärt man das? Das ist eine Veranstaltung, auf der politische Positionen auf deftigste Art und Weise ausgetauscht werden. Kann man das so formulieren?
Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Generalversammlung der Parteien, wo die Grundsätze, die politischen Grundsätze nochmal kurz dargelegt werden, oder?
Und hauptsächlich wird eigentlich gegen die anderen Partei geschossen, aber auf einem humoristischen Level. Also man darf es nicht so ernst nehmen. Ich erinnere an Annegret, wie hieß sie? Maria Agnes Strack-Zimmermann, die das letztes Jahr eigentlich sehr souverän gemacht hat, aber ein gewisser Herr Merz fand es gar nicht witzig. Erinnert ihr euch?
Unseren Flugzwerg.
Genau, richtig. Anyway, die Grüne Partei hätte in Biberach an der Riss im wunderschönen Oberschwaben auch einen politischen Aschermittwoch gehabt, der dort seit vielen, vielen Jahren stattfindet. Es wären hochrangige Gäste da gewesen, eben unter anderem ein gewisser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und der war wahrscheinlich auch der Grund, dass es zu erheblichen Bauernprotesten gekommen ist. Und leider hat eine kleine Gruppe dieser Bauern die Proteste eben so weit übertrieben, dass der politische Aschermittwoch abgesagt werden musste. Grund dafür waren, es gab Misthaufen, die vor der Stadthalle abgeliefert wurden. Es gab Strohbälle, die angezündet wurden. Und es gab eben auch eine eingeworfene Scheibe im Geleitschutz von Cem Özdemir. Und daraufhin musste die Polizei auch Pfefferspray einsetzen, denn die ganze Situation war etwas sehr aufgereizt und aufgehitzt. Jetzt frage ich mich, liebe Leute, wie ist das jetzt denn einzuordnen so für unsere Demokratie jetzt mal so ganz im Allgemeinen? Unabhängig davon, dass es jetzt Landwirte waren, die schon seit ein paar Wochen in ihr Demonstrationsrecht gerne ausüben, wie ist es denn jetzt für eine Demokratie einzuordnen, wenn gewisse Menschen nicht mehr dazu bereit sind, in die politische Debatte zu gehen, sondern einfach nur noch versuchen, Gespräche zu verhindern und Gewalt anzuwenden?
Noah, willst du anfangen? Weil ich muss kurz noch meine Gedanken sammeln.
Kam überraschend, das Thema für dich alles.
Nee, aber ich wollte eigentlich mit einer etwas zu heftigen Aussage starten, denn wenn Leute sich nicht mehr in den politischen Diskurs einmischen wollen, beziehungsweise sich nicht mehr verhandlungsfähig zeigen und dann oftmals zu Gewalttaten greifen, übergreifen, gibt es eine Definition der Politik, die sehr schnell zu Terrorismus führt. Und deswegen dachte ich mir, okay, nein, damit fange ich nicht an, sondern ich ordne nochmal meine Gedanken.
Stark. Nein, dann ordne also deine Gedanken lieber nochmal, ja.
Ich habe das natürlich auch mitbekommen und mit einem gewissen Bedauern erlebt, weil das natürlich ein Punkt in der Entwicklung ist, die schon seit langem eben besteht. Und die ist ein Teil von dieser Entwicklung, ist von dieser großen Entwicklung der Verrohung der politischen Debatte, das jetzt so ein bisschen pathetisch gesagt ist, dass die Grünen irgendwie als Sündenbock für die Probleme der Bürger gemacht werden. So, und wir alle wissen, dass die Grünen sicherlich nicht die beste Partei sind und auch nicht alles richtig gemacht haben, aber sie sind jetzt nicht verantwortlich dafür, dass dass Bauernhöfe sterben oder dass für das Höfe sterben oder für den Klimawandel oder für den Krieg in Russland. Und ich finde, da geht es auch vom politischen Partner oder von politischen Rivalen, CDU und CSU mittlerweile in so eine Richtung, die mich dermaßen aufregt, weil da immer die Grünen als Hauptgegner genommen werden und als Feind und als politischer Feind bezeichnet werden, während wir eine faschistische, rechtsextreme Partei haben, die offen darüber nachdenkt, Menschen zu deportieren. Das ist irgendwie ein komisches Verhältnis gerade geworden. Und eine eigentliche staatstragende Partei wie die Union sollte sich da vielleicht mal kurz überlegen, wie man sich richtig verhält. Das ist jetzt meine natürlich auch sehr parteiische Einschätzung, aber ich glaube, ein gewisser Wahrheit ist da auch dran.
Ja, mit Sicherheit. Ich finde, das ist ein sehr, sehr richtiger Punkt, den du da gerade sagst, das ist auch das, was ich schon sehr lange predige. Mich nervt es auch vor allem innerhalb der Regierung auch, dass wir die drei Koalitionspartner sich auch ständig gegenseitig zerfleischen. Jetzt am Wochenende wieder dieser FDP-Generalsekretär, der sich hinstellt und sagt, er hätte eigentlich lieber eine Koalition mit der Union. Bro, du hast 3% in Umfragen. Ich guck halt erstmal, dass du im Bundestag
kommst. Diese Dreckspartei.
Also das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, Brian. Ich glaube, das ist auch Grund dafür, dass wir mittlerweile eine ganz komische Debattenkultur haben. Es ist so ein bisschen so eine Amerikanisierung geworden, gell? Das ist halt einfach immer, man sucht sich immer nur noch das Feindbild in den Gegnern anstelle, dass man für seine eigenen Positionen wirbt. Hannes, hast du deine Gedanken sortiert?
Ich habe meine Gedanken ein bisschen sortiert. Und ich wollte sagen, wenn wir über politische Partizipation sprechen und politische Auseinandersetzen in der Bevölkerung, ist natürlich Protest eine extrem legitime Form, vielleicht eine etwas unkonventionelle Art und Weise, sich auszudrücken, aber eine legitime Form nonetheless, weil wir wohnen ja in einer Demokratie, wo wir uns alle ausdrücken können. Problem ist nur, wenn man jetzt Proteste vergleicht, wie zum Beispiel die Kundgebungen, wo wir uns gegen Rechtsextremismus positioniert haben und die Bauernproteste, die jetzt in diesen Gewalttaten in Biberach gemündet sind, ist natürlich der gewaltige Unterschied, die Anwendung von Gewalt. Problem ist nur, denke ich, und nur, das hast du schon aufgegriffen und weil hast du auch gesagt, die Gegner der Grünen, die ja wirklich auch innerhalb ihrer eigenen Regierung Koalition dabei sind, aber vor allem die CSU und die CDU, denn wenn wir den politischen Aschermittwoch von Daddy Markus uns erinnern, hat er ja wirklich wieder gegen die geschossen, machen das einfach extrem smart. Und das Problem ist nur, und ich denke, Walle, da kannst du mir vielleicht recht geben, die politischen Ziele, die die Grüne verfolgen, sowohl wirtschaftlich als auch sozial, sind leider, auch wenn sie nicht die falschen sind, schwer zu erreichen, weil sie eine große Veränderung des Status quo darstellen, vor allem was die Wirtschaft angeht. Die deutsche Bevölkerung hat sich ja daran gewohnt, dass jahrelang wirklich viel funktioniert hat, aber wir haben eine Sache vernachlässigt, das ist nämlich das Klima. Die Grünen haben jetzt mit mehreren Gesetzen versucht, Wirtschaft und Klima miteinander zu koppeln. Das ist nun mal schwierig. Es ist eine Rieseninvestition, es sind wirklich Milliardenhöhen, die da investiert werden müssen. Das ist machbar. Aber natürlich präsentieren sich die Parteien, die dann sagen, so, hey, liebe Leute, bei euch wird gekürzt, als die Lösung und gegen die Grünen wird geschossen. Deswegen, was in Biberach passiert ist, ist auf jeden Fall extrem schade, ist aber nur, wie du gesagt hast, nur mit Bedauern zu betrachten, weil es eben ein Konstrukt der Parteien ist, der demokratischen Parteien, so wie wir sie verstehen, gegen ihre eigenen Leute.
Ja, Hannes, ich glaube, wenn wir jetzt die Debatte breiter führen würden und uns allgemein fragen würden, warum die Grünen mittlerweile so spalten innerhalb der Gesellschaft, so nach dem Motto, entweder man unterstützt die Grünen oder man hasst die Grünen, dann würde ich dir wahrscheinlich sogar recht geben. Aber dadurch, dass es ja jetzt gerade um diese Debatte der Landwirte geht, ergibt das ja gar keinen Sinn, weil die grüne Partei, Cem Özdemir, hat von Anfang an gesagt, ihr dürft diese Landwirtschaftssubvention nicht streichen. Das ist der falsche Ort, um Subventionen zu streichen. Das ist nicht der richtige Weg. Und also er war ja quasi noch die Persönlichkeit innerhalb der Regierung, innerhalb des Kabinetts, die sich für die Landwirte eingesetzt hat. Und das ist jetzt aber das Feindbild Nummer eins. Und das ist, verstehe ich nicht. Das verstehe ich in keiner Welt. Und das ist für mich einfach nur mit politischer Unwissenheit zu erklären.
Ich weiß gar nicht, also ich stimme dir zu, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch politische Unwissenheit. Es ist, glaube ich, auch dieses, ich glaube, wir haben da schon auch drüber gesprochen, dass halt dieses Sündenbock-Ding, also ich glaube, du suchst dir halt auch irgendwie so ein bisschen den schwächsten Gegner aus, weil die Grünen machen es halt auch manchmal einem leicht, sag ich mal, gegen sie zu sein, sei es politische, sei es aber auch manchmal die charakterlichen Inhalte.
So, personelle Entscheidungen oft
personelle auch, ja. Entscheidungen, absolut, so, und sie haben sich ja, ich meine, vom Veggie Day haben sie sich ja zum Glück emanzipiert von solchen Vorschlägen, aber es ist, ja, aber es ist ja wirklich, das ist ja so eine, das ist ja, hängt denen ja immer noch nach, dieser Vorschlag, so gefühlt, dieses, wir lassen uns nicht vorschreiben, praktisch. Und das Traurige ist so ein bisschen, dass die Partei, wenn wir jetzt mal nochmal ganz kurz einen Blick drauf werfen, ja, immer so als Verbotspartei und immer so als, ne, wir schreiben den Leuten, was vorgesehen wird, und die wahren Verbotsparteien, so wie Union, die vorschreiben, wie man eine Ehe zu führen hat, zum Beispiel, irgendwie nicht als diese enttarnt werden, im Grunde. Und das ist irgendwie, das ist ja das Paradoxe an der ganzen Situation. Nicht, dass die Grüne keine Verbotspartei sind. Natürlich arbeiten die auch mit gewissen politischen Verboten, aber es ist halt irgendwie so paradox, dass es halt der einen Partei vorgeworfen wird, von einer Partei, die genauso handelt, aber halt auf der gesellschaftlichen Ebene. Und ja, ich glaube, es ist, da kommt halt viel zusammen. Es kommt ein gewisser Unmut zusammen, Angst vor Statusverlust, Desinformation über Kanäle wie Telegram. Und ich glaube, bei Protesten ist es auch immer so, die Leute haben halt Bock, dass sie was, so, ne, ist ja mit gleiche wie den Ultras, ist ja, es wird berichtet darüber in den Medien, es ist sichtbar, es ist visuell. Es macht ja auch Bock. Man steht halt mehr oder weniger auch als Teil einer Gruppe im Mittelpunkt.
Ja, das ist dann auch wieder so ein In-Group-Ding, oder wie meinst du es?
Ja, es ist ein In-Group-Ding. Es ist, glaube ich, auch einfach, dass man so auf die Straße gehen, so zusammen auf die Straße gehen. Wir sind gegen das. Wir sind dagegen. Wir wehren uns. Das erzeugt ja ein gewisses Gruppengefühl auch. Und ich glaube, das spielt da auch mit einer Rolle.
In Ecuador würde man sehr schnell sagen, das waren, also ich meine, das hat Cemal zu mir auch gesagt, das waren nicht die Bauern, die da die Proteste gemacht haben, sondern Leute getarnt als Bauern, die einfach nur Krawall machen wollen.
Also ich kann ja sagen, ich bin da etwas, hab da etwas mehr Einblicke hinter diesen politischen Aschern mit, und ich kann sagen, das waren schon auch Landwirte, und es war im Vorhinein, also war schon bekannt, dass es diese Art von Landwirte in dieser Region gibt, und es war allen bekannt, nur einem Amt war es scheinbar nicht so bekannt, dass da etwa eine gewisse Gefahr besteht, und das ist halt leider die Polizei gewesen oder das Ordnungsamt oder halt allgemein die Ordnungskräfte, und das ist halt eigentlich das Schade, so, wenn man hätte das eigentlich sehr gut verhindern können. Und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, so, okay, wir wissen, da kommen rechtsorientierte Landwirte mit schwerem Gerät, und wir wissen, wozu die in der Lage sind, wir wissen, was die an Ausstattung haben, und dann stellen wir da 3-4 Streifenpolizisten hin, jetzt überspitzt formuliert natürlich, und dann den Vergleich, guck mal, jedes Wochenende in den Fußballstadion, wo, was weiß ich, wenn Freiburg gegen Wolfsburg spielt, kein Alkohol ausgeschenkt wird und Mannschaftswagen reihenweise vorfahren. Wo ich mir denke, vielleicht sollte man jetzt halt auch mal langsam hinterfragen, welche Gesellschaftsschicht oder welche gesellschaftlichen Gruppen wir wie einschätzen in ihrem Gefahrenstatus. Aber darüber, wir hatten es ja schon mal darüber. Eieiei, wenn uns da mal nicht die Oberschwaben, die Bauern aus Oberschwaben, die Leitung gecuttet haben. Da will man einmal seine Meinung sagen und dann wird einem die Leitung durchgeschnitten. Liebe Leute, seit langem, langem hatten wir mal wieder technische Probleme.
Wegen Merkel.
Leider, sorry. Wegen Merkel. Wir sind und bleiben ein Podcast der Straße. Wir bleiben real. Wir werden keinen Cent hierfür ausgeben. Und gratis Softwares bedeuten halt auch immer mal wieder schlechte Aufnahmequalität.
Jetzt habe ich fast gib doch du, dass dein scheiß WLAN war.
Ja, wegen Merkel.
Wegen Merkel. Das deswegen, ist schon cool. Ne?
Deswegen haben wir immer noch Kupferkabel verlegt. So, Kinder, ich würde sagen, es hat euch hoffentlich trotzdem viel Spaß gemacht. Wir hatten eine schöne Fußballrunde, wir hatten ein schönes Quiz, wir hatten eine schöne Politikrunde. Und zu guter Letzt, wie jede Woche, wir schicken euch nicht allein nach Hause, wir schicken euch 3 Spieler der Woche mit. Und diese Woche, erstes Intro. Obacht, ja, Entschuldigung. Musik bitte. Und diese Woche darf der liebe Brian anfangen.
Ja, ich habe mir kurz überlegt, Takuma Asano zu nehmen. Hansi Flick, wer ist das? Der Typ? Aber war dann wieder so Bayern verbunden. Deshalb, ich habe mir so eine neue Kategorie überlegt, in der Kategorie, nämlich Schweizer in der Bundesliga. Und da habe ich heute Trankior Barnetta dabei. Legende aus Bayer Leverkusen. Ja, ist mir letztens irgendwie jemand, wer hat es gesagt? Irgendein Fipse, glaube ich, hat es gesagt. Fipse hat es tatsächlich, glaube ich, gesagt. Der meinte Trankior Barnetta. Und irgendwie der Name ist auch einfach schon geil. Sind wir uns einig. Guter Mann. Trankior Barnetta, mein Spieler der Woche.
Unter anderem Ex-Schalke.
Genau, das hatte ich auch noch auf dem Schirm. Aber er war
ein Leverkusener.
Genau, ich kenne ihn aus Leverkusen vor allem.
Ja, der war auch nicht lang bei Schalke. Ich glaube, nur anderthalb oder zwei Saisons. Guter Hint. Weißt du, ob der noch aktiv ist?
Nee. Junge, der ist älter als unsere Eltern.
Ja, und? Naja, das auch nicht.
Also, weißt du nicht.
Ich google gerade. Also, kennst du Google?
Während Brian googelt, darf Hannes uns einen Spieler der Woche vorstellen.
Ja, mein Spieler der Woche ist kein Fußballspieler. Ich habe jetzt auch beschlossen, wie neu, ich mache jetzt eine eigene Kategorie auf. Und meins ist eine Persönlichkeit der Woche. Und nämlich der Rapper Sohobani. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er ist sehr wahrscheinlich zusammen mit einem anderen deutschen Künstler, dessen Namen ich jetzt nicht verrate, verantwortlich für die größte Freude meines Jahres am Donnerstag, wenn ein neuer Song droppt. Seid also gespannt. Am Donnerstag.
Welchen Künstler meinst du?
Bitte? Das ist eine Überraschung für euch alle. Aber Sohobani wird uns vielleicht die Hymne der EM zusammen mit. Ja, ich sag's nicht. Wie gesagt, Überraschung. Lasst euch gespannt sein. Aber meine Persönlichkeit der Woche ist Sohobani.
Hannes, kommt der gefragte Künstler vielleicht aus Bochum?
Vielleicht.
Schön, habe ich mir noch einen kleinen Spaß erlaubt.
Also es wird auf jeden Fall die zweitbeste Hymne zur EM.
Ey, ja, wir sind uns alle einig, dass 2006 war mit Abstand das beste WM-Lied. Ich habe es neulich wieder gehört und ich dachte mir nur, geil. Ja, schön, Hannes. Nächstes Mal bitte wieder einen Fußballer mitbringen, sonst gibt es eine Strafarbeit und Nachsitzen. Also, von mir diese Woche, Brian wird etwas schlecht von ihm geträumt haben, Sonntagnacht. Doppelpacker, Ansgar Knauf, einfach ja, geiler Spieler, bin ich großer Fan von.
Und er ist einer von den Spielern, von denen ich behaupte, dass sie vielleicht einem Bayern-Spieler den Stammelf-Posten wegnehmen können.
Ja, random aber.
Schön.
Ganz kurz ein Nachtrag noch. Ich habe gerade hier die Wikipedia-Seite von Trankior Barnetta offen und da steht bei Persönliches, seit seinem Rücktritt vom Profifußball 2019 ist er Hausmann und kümmert sich um seine beiden Kinder, während seine Frau als Ärztin arbeitet. Das ist doch ein schöner Endsatz.
Ey, mit dieser Nachricht schicke ich euch sowas von ganz schnell jetzt in die Woche rein, weil ich weiß ganz genau, seit letzter Woche, Brian wird hier jetzt das Outro drüber legen und das heißt, man kann dich eh nicht mehr hören. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell und ganz laut reden. Liebe Jungs, ich wünsche mir vielen lieben Dank für euch für die Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schöne Woche. Tschüss, ciao.